Was wir nicht erleben, sind komplexe Deals, in denen gebaut und saniert werden muss. Da wird eigentlich immer erstmal mit EK gekauft, dann wird ertüchtigt und danach geht man zur Bank und holt sich Geld, weil das einfach deutlich effizienter läuft. Das können wir schon beobachten.
Willkommen bei Loan to Value, dem Schlüssel-Podcast für Immobilienfinanzierung und Investition. Hier diskutieren Experten und Branchenführer über die neuesten Entwicklungen im Immobilienmarkt. Begleitet von einem Gin tauchen wir in tiefgehende Gespräche ein. Freuen Sie sich auf spannende Einblicke mit unserem Gastgeber Stefan Meyer.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir begrüßen heute Leonard Rieck, RAE aus Berlin, der Investmentmakler. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Da nicht für. Natürlich haben wir heute auch einen Gin dabei. Tinte Gin aus Mainz. Sieht auch furchtbar rot aus. Wir können den ja mal verkosten.
Zeig mal. Prost. Prost. Boah, schmeckt vielfach besser, als er aussieht. Für die Zuhörer, die das nicht sehen, die Flasche sieht aus wie ein Tintenfass.
Ja.
Und das Zeug da drin auch, aber schmeckt sensationell.
Schön kräutrig, bisschen fruchtig, sensationell. Klare Empfehlung an dieser Stelle. Leo, wie geht's dir?
Fantastisch, es ist unglaublich warm heute, aber so ist auch gerade der Immobilienmarkt. Das ist eine heiße Phase, bei der gerade so langsam wieder aufwacht. Alle, die noch da sind, geben gerade wieder ein bisschen Gas.
Ja.
Dazu passt, dass wir im Hochsommer sind, aber wir gerade überhaupt keinen Sommer noch spüren.
Geht uns genauso. Das merken wir schon. Die Rauchschwaden sind auf der Zunge. Es hat heute in Berlin gebrannt an einer prominenten Stelle, an der Urania. Es qualmt nicht mehr, also von daher ganz so heiß ist es nicht mehr. Wie erlebst du den Immobilienmarkt aktuell, gerade so aus Sicht eines Makler, eines Investmentunternehmens? Was stellt ihr so fest? Also es gibt da viele, die ein bisschen Katzengeil mehr haben und eher pessimistisch sind. Dieser Meinung teile ich nicht mehr, aber wie sieht es bei euch aus?
Ich erlebe das ähnlich. Gerade in unserer Zunft bei den Maklern hat sich über die letzten Jahre ohnehin die Spreu vom Weizen getrennt. Und es ist so, wer jetzt noch da ist, für den brechen jetzt eigentlich wieder gute Zeiten an, weil preislich ist in den meisten Assetklassen die Talsohle erreicht. Es geht teilweise schon vorsichtig wieder hoch. Wir erleben bisweilen aber zumindest, dass es stabil stagniert und dass wir in den Verkaufsprozessen wieder auf einmal mehr Leute haben, die dabei sind. Wir haben 2022 und 2023 erlebt, dass es ganz, ganz oft für jeden Deal nur einen einzigen Käufer gab und entweder der ist im Ziel gelandet oder es gab ihm keinen Deal.
Ja.
Das ist jetzt anders. Wir sehen auf einmal wieder, dass es mehrere Angebote gibt, die alle ungefähr gleich aufliegen und den Deal macht dann meistens der, der ein kleines bisschen mehr bietet als eben alle anderen oder durch was anderes punktet, durch Verbindlichkeit, durch Sicherheit, durch Charme, was auch immer dem Verkäufer gerade wichtig ist. Aber wir sehen, dass zumindest wieder ein Konsens da ist, wie viel man bieten kann. Das war ganz lange nicht so und das ist definitiv das erste Zeichen für eine Markterholung zurück in die Planbarkeit.
Mhm. Sehr gut. Erzähl uns vielleicht ein bisschen was zu RAE. Was sind so eure USPs als Investmentmakler? Wo fühlt ihr euch wohl? Was sind eure Kreise, die euch gerne bewegt?
Also uns gibt es jetzt im 23. Jahr. Als wir damit angefangen haben, war das Arbeiten noch komplett anders. Wir sind Inhaber geführt. Wir haben damals Vertriebsstart hieß, wir müssen abends um 8 anfangen, Briefmarken anzulecken, weil da gingen die Exposés noch per Post raus.
Ja.
Da waren wir gerade am Übergang vom Analogen ins Digitale. Unser USP ist, dass wir das Tor zu den Family Offices sind, weil wir uns strategisch vor ungefähr 8 Jahren mal dafür entschieden haben, dass wir die Single Family Offices, nicht so sehr die Multifamily Offices, als Hauptkäufergruppe für uns erschließen wollen. Und das war rückblickend eine geniale Idee, weil mit der ersten Bombe, die in Kiew fiel, waren das die einzigen, die noch gekauft haben. Und wir konnten in diesen unglaublich schwierigen Zeiten sogar noch Marktanteile gewinnen, Umsätze machen, die noch höher waren als vorher. Es war also eine strategisch sehr gute Entscheidung. Es war
also eher tatsächlich gegen den Strom etwas. Also mit anderen Maklerunternehmen gesprochen haben, die haben da eher so eine Delle gesehen. Die waren natürlich eher auf der institutionellen Seite unterwegs.
Ja, es war ehrlich gesagt einfach nur professionelles Glück. Hätten wir uns damals für Pensionskassen entschieden, säße ich jetzt nicht mehr hier. Das war der klassische 50-50.
Ja.
Und wir haben das Glück gehabt, dass wir uns für die richtige Seite mal strategisch entschieden haben.
Sehr gut. Bei uns ähnliches Gemengelage. Wir hatten eine Delle drin, sicherlich um 22 ging noch, 23 haben wir stark gemerkt, weil einfach hopp oder top. Also wirklich, wir waren mit Leuten unterwegs, Käufer, Verkäufer abgesprungen. Früher hat es nur 2, 3, dann ist man dann noch irgendwie dazwischen gewesen und konnte da noch beratend tätig sein in der Finanzierungsfrage. Aber es war schon, herausfordernde Zeiten, wie es so schön im Norddeutschen heißt.
Ich schätze mal, 22, 23 war auch vor allem Prolongationsgeschäft, oder? Also wenn ich mich erinnere,
ein bisschen Ankäufe, Prolongation, die Zinsen sind in der Zeit natürlich sehr stark gestiegen. Da waren alle nervös und haben gedacht, okay, wenn die weiter steigen, fallen ja noch weiter die Kaufpreise. Die größeren, die eigentlich noch, ich sag mal, ein bisschen Pulver im Lauf hatten und hätten noch zukaufen können, die konnten natürlich schwer in ihren Investmententscheidungen sagen, na cool, wir haben vom Jahr für 30-fach gekauft, 33-fach. Jetzt gibt's was zum 20, 25-fachen. Werten wir dann unseren bestehenden Bestand ab und haben deswegen nicht erkauft. Da kennen wir auch einige Marktteilnehmer, die halt wirklich noch ein paar hundert Millionen eigentlich Eigenkapital hatten, um was anzukaufen, die es nicht getan haben, um ihre Bilanz nicht zu schrotten.
Naja, sonst liefert man selbst die Evidenz, die einen danach nach unten reißt.
So sieht's aus. Also da kennen wir auch einige von. Ansonsten Transaktionen, früher, heute, hat sich auch stark verändert. Bei den Banken kennen wir jeden in der Marktfolge, Hausmeister, die Küchenhilfe, wir kennen sie wahrscheinlich alle und kriegen dann auch mal die Zwischentöne mit und wissen, was geht, was nicht geht.
Und weil ihr immer so viel Gin Tonic im Schrank habt, kommt ihr immer an den Moment, wo jemand dann ehrlich sagt, ob er kann
so
oder nicht.
So ist es, genau. Da muss man ab und zu mal ein bisschen einen kleinen Aufkurs machen, ja, und dann wird die Zunge locker. Also das Spielfeld ist weit, warum die Banken da nicht ehrlich sind. Wir hatten das Thema schon. Finanzierung war eine Zeit lang nicht das große Thema bei den Ankäufen bei euch. Hat sich das wieder geändert? Wie ist so deine Wahrnehmung? Was sind auch vielleicht die Probleme, die Kunden, die natürlich nicht zu uns kommen, sondern das erstmal allein versuchen, haben?
Also wir sehen, dass der Anteil den Banken in von uns vermittelten Käufen spielen so langsam wieder größer wird. Das liegt aber vor allem daran, dass die Kunden so langsam wissen, wo es Sinn hat, überhaupt das zu versuchen und wo nicht. Also das Expectation Management hat jetzt einfach stattgefunden. Mhm. Wir erleben schon weiterhin überwiegend Käufe, die, ich spreche jetzt mal bis zum Signing, Full Equity gehen. Das heißt, Leute kaufen Dinge, die sie zur Not auch aus eigener Kraft hinbekommen. Mhm. Und dann ist es schon so, dass dann hinten raus refinanziert wird. Wir erleben aber, dass das überwiegend stattfindet bei Immobilien, die mehr oder weniger fertig sind. Mhm. Und bei denen werden dann 50-60% refinanziert, weil die Kunden wissen, dass sie das schon hinbekommen.
Stell dir vor, du hast dein Trauminvestment mit einer bombastischen Rendite gefunden. Dein Bankpartner gibt dir Konditionen auf Einstandsniveau. Tilgung ist kein Muss und ein Gutachten ist auch nicht erforderlich. Die Rückzahlung ist jederzeit möglich und von Covenants hat die Bank noch nie etwas gehört. Glaubst du, diese Geschichte entspricht der Wahrheit? Dann muss ich dich leider enttäuschen. Diese Geschichte ist frei erfunden. Die Wahrheit finden wir für dich heraus. Buche dir gern ein Kennenlerngespräch. Informationen findest du in der Podcast-Beschreibung.
Was wir nicht erleben, sind komplexe Deals, in denen gebaut und saniert werden muss. Da wird eigentlich immer erstmal mit EK gekauft, dann wird ertüchtigt und danach geht man zur Bank und holt sich Geld. Weil das einfach deutlich effizienter läuft.
Ja.
Das können wir schon beobachten.
Ja, Finanzierung ist halt auch ein zeitliches Thema. Wir merken es auch bei unseren Kunden. Die meisten haben zumindest bei unseren Stammkunden daran gewöhnt, deutlich früher zu uns zu kommen. Weil es halt wirklich dauert. Nicht, weil die andere Seite keine Lust hat oder faul ist, sondern weil einfach die Prüfung so tief detailliert ist, dass, ich sag mal, früher hast du das in 6 Wochen hast du eigentlich so deine Sachen zusammen gehabt. Dann lag das beim Vorstand, der hat Ja gesagt und dann ging es auch um die Ausgestaltung des Vertrages, aber dann war man durch. Also allein um das Ja vom Vorstand zu haben, bist du schon mal bei 3 Monaten.
Ja, das hast du vielleicht, wenn dir die Immobilie schon gehört, kannst du dir die Zeit lassen, aber wenn du versuchst, eine Immobilie zu kaufen, die guten Immobilien, die warten ja gar nicht so lange auf dich. Dann ist immer einer da, der das aus eigener Kraft schaffen kann, der das dann schneller ankaufen kann als du. Das heißt, die Zeit hast du in diesem Prozess auch einfach gar nicht.
Haben wir in den letzten Jahren gemerkt, also da ist öfters mal ein Deal nicht zustande gekommen, weil der Kunde sich halt nicht getraut hat, ohne Finanzierungsbestätigung was zu kaufen, was verständlich ist, aber wir konnten ihm die Angst auch nicht nehmen und sagten, er ist ein zeitliches Thema, aber jetzt nicht unbedingt ein dingliches Thema an der Stelle.
Ja, überleg mal, wie das früher war. Früher kamen die Leute vom Notar und haben dann bei der Bank angerufen und gesagt, übrigens, ich habe wieder was gekauft, weil sie ziemlich genau einschätzen konnten, was sie dafür bekommen haben und das lief dann schon.
Absolut.
Das fühlt sich, ist weniger Jahre her, aber fühlt sich ewig her an.
Hm.
Früher war es komplett anders. Es war viel dynamischer. Wir haben gar nicht mal so selten bei der Beurkundung schon überlegt, ob das was ist oder nicht. Und dann haben wir dem Verkäufer vorgeschlagen, direkt ins Taxi zu steigen und zum Notar zu fahren. Dann haben wir während der Taxifahrt beim Notar angerufen und gesagt, wir kommen jetzt, setzen Sie doch mal bitte den Kaufvertragsentwurf auf und haben dann während der Fahrt zwischen den Parteien verhandelt, wie genau der Kaufvertrag aussehen soll und haben dann beurkundet. Allein der Vorschlag käme heute schon derartig unseriös rüber. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen.
Das waren auch noch die wilden Zeiten. Da haben wir auch noch Finanzierung innerhalb von 14 Tagen zustande bekommen. Also von der Anfrage bei den Instituten, 3 Tage später eine Besichtigung und Vorstandsvorlage. Heute sind es mal mindestens 2 Monate, würde ich sagen. Also, aber das ist leider das Thema. Aber was wir merken, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wir müssen halt wesentlich mehr prüfen an der Stelle, was wir früher natürlich auch schon getan haben, aber die Anforderungen sind halt so mit ESG. Wie ist die Immobilie, wo soll die stehen? Das wollen wir natürlich alles gleich der Bank auch so präsentieren, weil wir wissen, auf der anderen Seite kommen die Fragen ganz genauso. Und dann greifen wir lieber vor, fängt an auch mit KYC-Prozessen. Okay, wer ist der Kunde? Früher hieß es ja, hast du ein einziges Auszug, dann gereicht. Heute ist es halt alles von wirtschaftlich Berechtigten, wer hängt noch mit dran, was müssen wir berücksichtigen, gibt es da irgendwelche Probleme? Also es ist ein so weites Spektrum, trifft euch Makler ja auch ein bisschen mit dem Thema Geldwäsche. Wie sind da eure Erfahrungen?
Ja, das trifft uns sogar enorm. Das ist so ein Baustein, der in der Regel erst recht spät in der Transaktion kommt, der es aber nochmal in die Länge zieht. Also eine normale Transaktion dauert insgesamt heute mal locker ein Jahr, selbst wenn der Kaufgegenstand gar nicht so exotisch ist, weil einfach so viele Dinge zu erledigen sind, die früher eben nicht zu erledigen waren. Wir sehen, die KYC-Prozesse und das GWG ist vielleicht so ein ganz absurdes Teil davon, wo wir als Makler sagen, da werden uns eigentlich hoheitliche Aufgaben abgewälzt, wo wir auch noch jemanden für einstellen müssen und bezahlen müssen, wo der Staat uns also nicht nur hoheitliche Aufgaben auferlegt, sondern uns die auch noch bezahlen lässt. Das ist so, als würde man irgendwie die Feuerwehr fürs Löschen bezahlen.
Ja.
Ziemlich absurd. Das ist aber auch nur ein Puzzleteil von den Dingen, die Transaktionsprozesse in die Länge ziehen. Wir sehen, dass es sowohl Anforderungen sind, Regulatorik, es sind aber auch einfach Mechanismen, weil der Markt jetzt eben nicht mehr steigt. Wir haben über Jahre lang beobachtet, dass die Leute eigentlich gekauft haben wie blind, weil der Markt ist gestiegen. Alle Fehler hat er sowieso geheilt. Das heißt, es wurde gar nicht so genau hingeguckt, was gekauft wurde. Egal, was ich konnte oder nicht konnte, der Markt hat es schon geheilt. Das ist jetzt anders. Der Markt steigt nicht mehr. Vielleicht fällt er in manchen Teilbereichen sogar noch. Da muss man einfach jeden Stein umdrehen, bevor man sich zu einer Kaufentscheidung.
Thema Brown Assets.
Ja, aber wir erleben jetzt Sachen, die haben wir 15 Jahre nicht mehr gekannt. Es ist so, jetzt werden wieder Balken angebohrt, um zu gucken, ob man Schädlinge hat. Jetzt werden Fußböden aufgemacht oder Dachpappen geöffnet, um mal drunter zu gucken, weil man einfach nichts übersehen darf, insbesondere dann, wenn Drittgelder angelegt werden. Das ist natürlich besonders intensiv. Aber auch an den Stellen, wo eigenes Geld investiert wird, wird wirklich genau geprüft. Und ja, natürlich, entsprechend oft wird auch was gefunden, was dann wieder ein Dealbreaker sein kann. Weswegen wir relativ viel Energie als Makler auch da rein investieren, vorneweg die Kaufgegenstände, bevor wir sie überhaupt in die Vermittlung zu geben, genauer zu durchleuchten, alle Dealbreaker möglichst vorher zu kennen, damit, wenn wir mit einem Objekt in den Vertrieb starten, wir auch schon wissen, woran es scheitern könnte und dafür entweder schon eine Lösung haben oder es zumindest offen auf den Tisch legen können. Weil wir als Makler verdienen nur Geld, wenn es klappt. Das heißt, wir müssen uns ganz genau schon im Eigeninteresse überlegen, was wir eigentlich anpacken und was nicht. Und das schützt dann vorneweg auch wieder unsere Kunden. Und das ist auch so ein bisschen USP von uns. Wir sind inhabergeführt. Wir dürfen das so machen, wie wir wollen im Prinzip. Und können deswegen auch ganz genau entscheiden, welche Objekte nehmen wir in den Verkauf und was nicht. Und deswegen sind wir bei den Maklerhäusern so eine Art Pralinenschachtel, weil wir wirklich ganz genau aussortieren, was wir reinnehmen und was nicht. Wir haben von den Dingen, die wir verkaufen dürften und die wir tatsächlich reinnehmen, haben wir ungefähr 80% der Verkaufsaufträge, die wir nicht annehmen, weil wir nicht genug dran glauben in der jetzigen Marktphase. Das ist einfach den Zeiten jetzt geschuldet.
Das macht euch wirklich zu so einer kleinen Koryphäe an der Stelle. Ihr als auch so wenige andere Makler gehen halt wirklich deep ins Objekt. Wir kriegen teilweise von Kunden, die wir betreuen, auch von den Maklern, die D-Berichte, die Makler selber halt mit entweder selbst oder in der Regel dann auch mal mit professionellen Unternehmen dort tätig waren, durchgeführt haben, wo du sagst, okay, da kann sich der, klar macht der Kunde, wenn er zumindest professionell ist, dort auch nochmal seine eigene Idee, aber die sind schon hieb- und stichhaltig, aber das ist, wird wahrscheinlich halt auch verlangt, um auch zum Schluss zum Notar gehen zu können.
Ja, das ist irgendwie, der Beruf hat sich wirklich ganz stark professionalisiert, man ist mittlerweile ein vollumfänglicher Transaktionsberater, man spricht mit seinen Kunden und weiß ja sowieso, worauf es ankommt, sodass ich oft auch in vorauseilendem Gehorsam schon mal eine Altlastenuntersuchung lostrete, einfach weil ich weiß, dass die Frage in 3-4 Wochen sowieso kommt und dann haben wir, wenn sie kommt, schon das Ergebnis und man ist einfach nicht noch mehr gebremst, als man es in Transaktionen sowieso ist.
Ja.
Und wir kennen auch die Anforderungen der Banken, die Kunden bei uns, die mit Banken zusammenkaufen, die sind dem eben ausgesetzt. Das heißt, wir können auch da schon vorher überlegen, wo ist die Lösung, können eine Road to Green aufstellen. Das ist mittlerweile für alles, was nicht im perfekten Zustand ist, Pflicht, um überhaupt Geld geliehen zu bekommen, weil man muss ehrlich sagen, bei den meisten Banken ist im Moment eine Finanzierungsanfrage so, dass man eigentlich das Gefühl hat, das Gegenüber ist eine Maus, die an der Fußleiste langläuft und ein Loch zum Abhauen sucht. Also man Absolut. Darf bloß keinen einzigen Grund finden, nicht
zu finanzieren. Du hast da auch einen sehr interessanten LinkedIn-Post zu.
Ja, ich konnte nicht anders. Das, ab und zu treibt es einem. Also bei uns ist es so, dadurch, dass wir, wie ich schon erwähnt habe, überwiegend für die Single-Family-Offices arbeiten auf Käuferseite. Die nehmen in der Regel immer ihr eigenes Geld. Wir haben 2022 und 2023 hatten wir genau null Finanzierungsanteil vor Signing. Da haben wir nur Full-Equity-Deals gemacht. Mhm. Das kam dann 2024 so langsam zurück. Ja, ja, eben. Deswegen habe ich gefragt, ob es in den Jahren nicht vor allem Prolongationen waren, weil das war zumindest unsere Wahrnehmung. Aber wenn finanziert wird, dann wissen wir ja, wie es läuft. Und dann müssen wir auch die Annahmen schon früh überprüfen. Wir arbeiten in unseren Verkaufsprozessen zum Beispiel nicht wie die großen internationalen Maklerhäuser mit einer Longlist, wo 100 Leute eine Immobilie bekommen und dann schaut man mal, wer am schnellsten zurückruft. Sondern wir überlegen uns schon ganz genau, wem wir die Dinge überhaupt zeigen. Mhm. Und das machen wir immer in der Reihenfolge vom wahrscheinlichsten Erwerber. Und dafür Klar. muss man ihm vorher zuhören und sich bei jedem die Brille aufsetzen. Wie denkt der? Woran kann es scheitern? Und diese Arbeit machen wir uns dann gleich vorher.
Das ist ja relativ ähnlich zu unserer Arbeitsweise. Also wir machen ja auch keine Posthochsendung, wenn wir einen Kunden haben, der einen Finanzierungswunsch in irgendeiner Weise hat, ob nur Ankauf, Prolongation, was auch immer er vorhat, sind wir ja keine, die eine Posthochsendung machen, 100 Banken anschreiben. Also wir kennen ja unsere Finanzierungspartner, weil wir täglich mit denen in Kontakt sind, mit den meisten. Und ich sag mal, wir identifizieren irgendwas zwischen 3 und 5 wahrscheinlich, die passen könnten. Sprechen es mit dem Kunden ab. Manchmal gibt es Befindlichkeiten, warum das dort nicht hin soll. Dann machen wir es natürlich auch nicht. Aber wir reden in der Regel maximal mit 3, 4 Finanzierungspartnern. Das können Banken, Versicherungen, Pensionskassen sein oder Fonds, die dort tätig sind. Und um dort ganz gezielt auch das richtige Produkt zu finden. Wir kennen uns relativ gut im Sparkassen- und Volksbankensegment aus. Gerade jetzt bei diesen Thematiken ESG, die großen Banken fangen diese ganzen Themen erst an, wenn du, ich sag mal, so ein KfW-Volumen von 10 Millionen pro Objekt irgendwo hast. Also da reden wir schon von relativ großen Sachen. Und bei den kleinen Sachen sagen sie, soll der Kunde aus EK machen und dann gucken wir mal, ob wir es verschieben. Das ist wirklich tatsächlich ein Problem. Die Bank mit dem KfW auch nichts verdient. Anders sieht es dann aus mit den Volksbanken und Sparkassen, die in der Regel noch eine große Hypothekentochter an der Seite haben, wo man dann in Verbindung zusammen was machen kann. Und da kennen wir sehr gut aus, kennen auch alle Protagonisten ganz gut. Also hast du dem Kunden auch heute anbieten können, okay, du hast vielleicht eine Immobilie, die kostet nur 20 Millionen, dann musst du mal 3 Millionen Kaffee und noch ein bisschen BAFA-Zuschuss, dann machen wir dir mal ein rundum Sorglospaket raus. Das schätzen auch viele und da tummeln wir uns ganz stark drin.
Ja, das dürfte der Grund sein, warum ihr immer noch da seid und so gut dasteht, weil wenn man mit euch versucht, eine Finanzierung zu bekommen, dann weiß man, dass man mit Leuten redet, die auch bereit sind, einen zu finanzieren, weil ihr wiederum die Leute so lange kennt, dass die euch auch ehrlich sagen, ja, wir wollen.
Ja.
Dann tun wir alles, was man tun muss, damit man finanzieren darf. Aber wir wollen grundsätzlich finanzieren. Und wenn ihr jemanden habt, den ihr 20 Jahre kennt, dann sagt er euch auch ernsthaft, du Stefan, ich will im Moment gar
so,
nicht.
So viel Schmeichelei müssen wir mal anschauen.
Prost. Naja, genau so ist es, weil wir erleben ganz regelmäßig, dass Kunden von uns zu uns kommen und sagen, du, ich bin jetzt seit einem Jahr im Markt, ich habe noch nichts gekauft, weil ich immer, wenn ich was green machen will, dann investiere ich viel Geld, meine Road to ESG der Bank darzulegen und am Ende stelle ich fest, eigentlich wollten die mich von vornherein gar nicht finanziert. Die haben nur so lange auf meine Kosten immer wieder neue Dokumente erstellen lassen, bis in irgendeinem ein Grund war, es nicht zu machen.
Ja.
Wenn ich jemanden gehabt hätte, der mir gesagt hat, mit der Bank brauchst du gerade nicht reden, die möchten nicht, nimm lieber die wollen nämlich wirklich.
Mhm.
Das ist was, das kann man auch nicht über Nacht hochfahren. Das heißt, da muss man lange am Markt sein.
Das
kann man nicht,
das tun tatsächlich viele Banken. Also das, man muss keine Namen nennen, aber es gibt ja genug Marktteilnehmer, wo wir genau wissen, die machen eigentlich kein Neugeschäft. Also und so tun sie es sehr schwer bei Prolongationen. Und man muss es so halt sagen, die verarschen den Kunden wirklich. Also da ist es wirklich, schick uns mal noch das, schauen wir noch das. Und dann heißt es, ja, nee, mach mal doch nicht. Sogar bei Prolongationen wird dann abgemeldet. Hatten wir ein paar Extrembeispiele in dem Jahr Ende 23, Anfang 24, wo wirklich die Bank 3 Wochen, obwohl immer gesagt wurde, Prolongationsangebot bekommt, dann doch nicht prolongieren wurde. Und wir dann innerhalb von 3 Wochen natürlich keine Finanzierung im aktuellen Marktumfeld zusammenbekommen haben, das aber später gelöst haben. Und mit ganz schrillen, kuriosen Aussagen, Kunde ist relativ groß, hat bei denen ja, mittleren 2-Stellen-Millionen-Betrag, hat bei denen 5, 6 Finanzierungen und eins wollten sie nicht machen. Und sagt, auf der anderen Seite genug Sicherheiten vorhanden, packt euch doch da mal drauf, wäre für den Kunden fein, führt ihr keinen Weg ran. Also völlig, völlig starr und eigentlich hat man dann draus gehört, sie können gar nicht. Sie wollen nicht, sie können nicht, sie haben Riesenprobleme. Die Bank hat auch sich kräftig im Ausland verhoben und ja.
Aber warum sagen die das nicht einfach aus deiner Sicht? Es ist ja so, dass wenn man sich verhoben hat, das möchte man vielleicht keinem erzählen, aber man kann ja auch einfach sagen, ich bin nicht der Richtige. Wenn jemand zu mir kommt und ein Spaßbad in Rheinland-Pfalz verkaufen will, dann würde ich ja auch sagen, du, ich keine Ahnung, wer sowas kauft, frag mal lieber einen anderen Makler.
Das will ja keiner raushören. Es kann dann bei denen sein, dass sich das in 3-4 Monaten wieder ändert, dann wollen sie wieder mit am Ball sein. Du findest ja, also ich sag mal, wenn du noch einen alten, gestandenen Banker hast, wenn wir das mal so sagen wollen, der schon ein paar Jahre dabei ist, er sagt es dem Kunden, ja, auf die eine oder andere Weise, pass auf, das wird bei uns nichts. Aber es gibt genauso halt auch welche, die sagen es ja nicht und lassen den Kunden voll vor die Wand laufen. Haben wir wirklich in letzter Zeit, also gerade in den letzten 2 Jahren, ganz extrem erlebt. Umso wichtiger, glaube ich, sind wir an der Stelle als Puffer und als Vermittler, dass wir halt sagen, wir wissen ganz genau, was sie wollen, ja, und wir kriegen dann auch mal die O-Töne in der Bank immer mit. In Berlin laufen ja gerade aktuell so ein paar lustige Themen durch die Presselandschaft, die gerade in der Regel von linker Seite irgendwie betrieben werden. Vergesellschaftung. Es hat mal noch lustige Sachen aktuell, also Verkehrswende, also Berlin autofrei, da gehen 100 Leuten der ganzen städtischen Bevölkerung auf die Nerven und wollen einen Volksentscheid herbeiführen, was jetzt scheinbar auch kommen soll. Was erlebst du? Haben Investoren Angst vor diesen politischen Dimensionen, die in Berlin hier tagtäglich stattfinden?
Ja, viele schon. Und die kaufen deswegen gar nicht mehr. Das sind in der Regel die, die von etwas weiter herkommen. Die, die schon länger hier sind, die kennen das. Die wissen, dass da auch einfach viel Krach gemacht wird und am Ende ein bisschen was passiert. So viel aber auch nicht. Vor allem hat es aber dazu geführt, dass insgesamt weniger neu gebaut wurde, weil eben die Volumen schaffen könnten, sich dadurch schon von am beeinflussen lassen. Deswegen gibt es einfach noch weniger Wohnungen. Das heißt, auf die es schon gibt, ist der Run noch größer. Das heißt, die Mieten steigen einfach weiter und weiter und weiter. Und alle, die hier sind, die wissen, dass Vermieter in Berlin sein bisweilen anstrengend ist, aber zumindest gut bezahlt wird.
Ja.
Wir sehen andersrum, wir vermitteln ja Immobilien in ganz Deutschland. Wir vermitteln auch mal Wohnungen in einer Plattenbausiedlung im Harz. Die Eigentümer da lachen über uns und sagen, Mann, ihr jammert, aber ihr jammert und habt Nachfrage. Ich muss hier auch sanieren. Es kostet mich genauso viel. Ich kriege aber danach nur 5 € und muss auch 3 Monate warten, bis ich einen Mieter habe.
Ja.
Also hört auf zu heulen, ihr Berliner.
Ja, ja.
Berlin ist weiterhin die größte Stadt mit der größten Mietnachfrage. Berlin ist mittlerweile abgedrehter als München, was die Wohnungssuche angeht.
Mhm.
Es hat seine eigenen Spielregeln, aber ich bin trotzdem immer noch froh, hier meinen Beruf auszuüben, weil Berlin wirklich eine Bank ist. Auch in Krisenzeiten, die Wohnimmobilie in Berlin ist wie so eine Katze und fällt immer auf die Füße. Das ist so das Immobilienprodukt in Deutschland, was sich eigentlich auch am schnellsten wieder erholt, wo sich alle darauf einigen können.
Mhm.
Von daher, no complaints von meiner Seite, auch wenn es natürlich manchmal also, anstrengend ist.
Die neuesten Vorschläge waren jetzt, ich glaube, von den Linken war es, dass auch im Bestand 25% der Fläche bei Mietervermietung dann nochmal 20% unterm Mietspiegel vermietet werden sollten. Also so eine Sozialquote im Bestand macht die Sache auch nicht attraktiver unbedingt.
Das ist so dermaßen weltfremd, wie eigentlich alles, was aus dieser Ecke kommt.
Ja. Aber dafür müssen wir jeden Tag mit umgehen. Und trotzdem haben wir noch ein paar Investoren, die immer noch Spaß an Berlin haben, zum Glück. Wir haben jetzt auch viele, die tatsächlich im Brandenburger Umland, irgendwo zwischen Autobahn und Berlin, also zwischen Berliner Ring und Stadtgrenze, irgendwie sich gerne tummeln, weil sie ja die Regulatorik nicht haben. Und die Gemeinden in der Regel auch sehr, sehr daran interessiert sind, die Bevölkerungszuwachs zu haben und einen soliden Wohnbestand. Also das sehen wir tatsächlich vermehrt.
Das sehen wir auch ganz, ganz stark, weil es ist an sich natürlich auch eine gute Idee, dort zu kaufen. Du kaufst auf der Rückseite vom Ortsschild. Das heißt, beim Vermieten hängst du im Nachfrageraum Berlin. Du hast aber eben diese ganzen wohnungspolitischen Ideen nicht, die dich quälen.
Mhm.
Das ist mittlerweile von vielen Investoren die Antwort, darauf kann man noch in Berlin kaufen. Dann sagen die, ja, ich kaufe in Berlin, aber ich kaufe eigentlich auch nicht in Berlin. Ich kaufe nämlich auf der Rückseite vom Ortsschild.
Mhm.
Das ist bei uns seit Jahren was ganz stabile Umsätze fährt.
Ja.
Also das war jetzt auch wirklich schön ist.
Es ist schön. Viele wollen auch das kriminelle Milieu aus einigen Stadtteilen nicht unbedingt vor ihrer eigenen Haustür haben und ziehen dadurch ein bisschen weiter raus. Also ob es der südliche Teil ist oder östliche, der Berlin sehr boomt ohne Ende. Eigentlich jede Richtung boomt in irgendeiner Weise. Gerade auch Tesla hat natürlich auch da unten in die ganze Ecke ordentlich zusammengewürfelt. Also da ist auch eine gigantische Nachfrage an Wohnimmobilien, ob es zum Kaufen oder zum Mieten ist. Also das beobachte ich schon.
Langfristig ist es natürlich so, dass es auch eine Schattenseite hat, weil da ziehen jetzt die ganzen Leute nach Teltow, nach Königs Wusterhausen oder sonst wo, arbeiten aber in Berlin, aber wo zahlen sie ihre Steuern? In Königs Wusterhausen oder Teltow?
Ja.
Dann können die Gemeinden da dreimal im Jahr die Bürgersteige neu pflastern. Abgenutzt wird aber eigentlich die Berliner Infrastruktur. Das heißt, auf lange Sicht ist das eine katastrophale Situation.
Absolut.
Weil man auch, und da sind wir wieder bei den Linken, man muss eben auch mal in Einnahmen denken. Irgendwo muss auch Wertschöpfung stattfinden, damit Einnahmen generiert werden. Und wenn in Berlin keine Einnahmen mehr generiert werden, wovon willst du nur so ein Stadtgebilde am Leben halten?
Ja.
Das funktioniert eben nicht, wenn alle Steuerzahler nur noch in Teltow sind. Deswegen müssen wir irgendwie hoffentlich es bald hinkriegen, dass wir aufhören, in den Innenstädten die Vermieter zu gängeln.
Ja.
Weil wir müssen auch weiterhin Leute mit Lust auf Steuerzahlung hier in die Stadt bekommen. Wenn die alle im Umland wohnen, hat sich Berlin keinen Gefallen getan.
Auch Unternehmen siedeln sich ja eher lieber im Umland an, also haben lieber ein Kennzeichen, was nicht mit B anfängt, weil die Rahmenparameter, gerade größere Unternehmen, dort viel besser sind. Die sind dort gefragt, die Unternehmen werden von der lokalen Politik gefördert, hofiert teilweise, wir haben es bei den größeren Unternehmen bei Tesla gesehen, also da wurde viel auch in Bewegung gesetzt, dass der da sich ansiedelt, was sicherlich für den Speckgürtel und den Raum Berlin sehr, sehr gute Entwicklung war. Einige folgen vielleicht noch, wir schauen mal, also da tut sich ja schon eine ganze Menge, aber sie wollen explizit alle nicht nach Berlin.
Und man spürt es auch beim Vermieten, wir hatten kürzlich einen Fall von der Wohnanlage, die war auch da in der Nähe von Tesla, da hat der Eigentümer gesagt, ich fange jetzt an zu vermieten und boah, ich werde wahrscheinlich 6 Monate brauchen und dann kriege ich so 16 Euro, dann ist meine Anlage voll.
Mhm.
Dann war Vermietungsstart und nach 5 Wochen war ja einfach zwischen 18 bis 20 Euro voll. Mhm. Einfach, weil die Leute alle gesagt haben, ich finde halt sonst nirgendwo was.
Ja.
Und hier ist noch Planbarkeit, wenn ich mich um eine Wohnung bewerbe. Selbst wenn offiziell irgendwelche Wohnungen inseriert sind im Moskau in Berlin Innenstadt, hat ja auch keiner eine Idee, ob er die überhaupt bekommt. Also den Zugriff kann man gar nicht planen.
Ja.
Das ist eigentlich was wir im Moment ein bisschen als Katalysator wieder auf der Wohnungskaufebene sehen, dass viele Leute sagen, ich kaufe jetzt eine Wohnung, weil wenn ich mir eine Eigentumswohnung kaufe, dann kann ich wenigstens halbwegs einschätzen, dass ich die auch bekomme und zum Beispiel zu einem Datum, wo ich meine Stelle antreten muss, dann eben auch eine Wohnung habe.
Ja.
Wenn ich das versuche, am Mietmarkt zu organisieren, ist das komplett unplanbar.
Absolut. Wie siehst du es bei den Projektentwicklern? Gerade im ETW-Bereich sind die wieder ein bisschen, also gab es ja ein paar Pleiten passiert, ja, Zinsen stark gestiegen, Markt war weg. Die da sind, ich glaube, die freuen sich aktuell doch einiger Beliebtheit, wenn sie die Preise ja, auf einem vernünftigen Niveau weitergeben können, sagen wir es mal so.
Ja, wir beobachten das jetzt seit einigen Wochen in Grundstücksverkäufen, die wir tätigen, dass die noch da sind, die es geschafft haben, nicht K.O. zu gehen, dass die jetzt wieder anfangen zu kaufen, weil sie merken, dass Wohnungen verkaufen funktioniert langsam wieder. Ich muss jetzt nachladen, ich muss mir wieder eine Projektpipeline aufbauen. Und auf einmal gibt es wieder Wettbewerb bei Grundstücken. Das ist im Moment wirklich maximal dynamisch. Ich bin mal gespannt, wie sich das alles so manifestiert. Das ist eine so neue Entwicklung, die wir eigentlich erst seit 6 bis 8 Wochen auf Angebotsseite sehen. Das heißt, noch ein weiter Weg, bis da aus der Transaktion und Kaufpreiszahlung draus wären.
Klar.
Aber es ist schon hochinteressant. Da ist eine Riesendynamik, weil es ist einfach, dieser Bedarf ist da. Der ist brutal, sodass auch da eigentlich so ähnlich wie beim Kaufen von bestehenden Immobilien nur die Frage ist, wovon bezahle ich es? Und wenn man eine Antwort darauf hat, wovon bezahle ich es, dann ist eigentlich das Hinstellen und Vermieten, das ist ein Homerun. Weil ab dem Moment, wo man es geschafft hat, dass man eine Wohnung zur Vermietung anbietet, wird die einem aus den Händen gerissen.
Ja.
Das heißt, man muss nur irgendwie diesen Weg hinbekommen. Und deswegen kaufen jetzt auch vor allem die starken, großen Unternehmen wieder. Und bevorraten sich.
Ja. Leben wir auch, wie ist es bei eurer Käufer- und Verkäufer-Klientel? Wie würdest du sagen, sind die dort unterwegs an der Stelle? Bevorraten die sich auch? Sind noch eher abwartend? Was ist vielleicht auf Käuferseite los? Was bei euch auf Verkäuferseite? Wer sind die Verkäufer, die ihr in der Regel betreut? Oder gibt es da gar kein Stigma, was man da anwenden könnte?
Also käuferseitig betreuen wir ja überwiegend die Single-Family-Offices, aber verkäuferseitig grundsätzlich schon die große weite Welt, dadurch, dass wir sehr klein angefangen haben als kleiner Zinshausmakler und mittlerweile mittelgroß sind und alle Asset- und Risikoklassen in ganz Deutschland verkaufen, haben wir auch entsprechend verkäuferseitig eigentlich wirklich die große weite Welt. Auf eine Gruppe gibt es, die jetzt deutlich häufiger als Verkäufer auftritt, das sind die Erbengemeinschaften. Einfach weil es so war, früher haben Leute eine oder mehrere Immobilien geerbt, haben erstmal die Erbschaftssteuer finanziert und sich dann in Ruhe angeguckt, was sie da geerbt haben und dann entweder verkauft oder behalten. Heute ist es so, dass eben diese Thematik, die du schilderst, dass es lange dauert zu finanzieren und es völlig unklar ist, ob man finanzieren kann, dazu führt, dass die Leute eigentlich gezwungen sind, von der Trauerfeier zum Makler zu gehen und zu verkaufen, weil man gar nicht mehr die Zeit hat, in Ruhe die Erbschaftssteuer zu bezahlen und sich mal anzugucken, was man da eigentlich geerbt hat. Das ist bei uns eine doch stark vergrößert auftretende Verkäufergruppe. Und bei den Käufern erleben wir, dass es eine Sache gibt, die irgendwie seit Jahren frequent für Geschäft sorgt. Das ist der Kauf von 300 Wohnungen oder mehr.
Mhm.
Das ist was Erbschaftssteuergetriebenes, was einfach ein Steuergeschenk in Deutschland ist, was solange wie es da ist, es gibt immer mal wieder so Ideen, das zu kippen, aber solange wie es da ist, muss man das einfach ausnutzen,
ja.
Sodass wir sehr, sehr häufig diese Käufe von Objekten mit 300 Wohnungen oder mehr mhm. haben. Die sind dann im ganzen Land, die sind gar nicht unbedingt in den Großstädten, sondern die sind wirklich überall. Und da haben wir eigentlich so eine dauerhafte Schwungmasse, weil wir immer wieder Sucher haben, die so etwas suchen. Dann präsentieren wir denen 4, 5 Objekte. Eines nehmen sie und die sie nicht genommen haben, die gehen dann wieder zum nächsten, mhm. der so ein 300-Wohnungsportfolio aufbauen möchte, sodass wir da eigentlich so ein Perpetuum mobile an 300 Wohnungsobjekten konstant im Verkauf haben.
Spannend. Und
das wirklich auch regelmäßig für viel Geschäft sorgt, auch mit großem Volumen.
Schön. Wir hoffen mal, dass da keiner so schnell drauf kommt. Unseren Podcast hören ja nur 3, 4 Millionen Leute, also von daher, wir sind unter uns.
Da müssen wir uns keine Sorgen machen.
ja, ich danke dir ganz recht herzlich. Es hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Ja. Wenn natürlich Schwierigkeiten mit Banken auftauchen, weißt du ja, wo du dich an wen du dich wenden kannst, ja. Damit der Deal auch wirklich fliegt zum Schluss. Gibt es ja so ein paar Adressen in Berlin, aber eigentlich nur eine wirkliche. Wir können nur noch mal einen letzten Schluck kosten hier. Zum Wohle.
Prost, you're the only one.
Ich sage herzlichen Dank und maximal gute Geschäfte.
Danke, dass ich hier sein durfte, Stefan.
Danke, dass Sie bei Loan to Value, präsentiert von IBM Financial, dabei waren. Bleiben Sie dran für mehr Einblicke in die Immobilienwelt. Abonnieren Sie uns, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder spannende Perspektiven im Immobiliensektor erkunden.